Ja, Jesus, sei du jetzt in unserer Mitte, gib uns dein Wort und ein offenes Herz und offene Ohren, dass wir gesegnet sind, und sei du jetzt einfach da und übernimm du die Regie jetzt. Amen. Wir hören das Wort, das uns gegeben ist für den Christustag, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Liebe Schwestern und Brüder, zu meinen Lieblingschorälen zählt Jesu meine Freude. Es ist ein Lied für die Ewigkeit. Der Text stammt von Johann Frank, die Melodie von Johann Sebastian Bach. Im zweiten Vers heißt es: Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei, lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Solche Lieder sind ein Medikament gegen die Angst. Und dann kommt der sechste Vers. Ich weiß nicht, ob Johann Frank diesen Bibeltext beim Schreiben des sechsten Verses im Blick hatte, aber vielleicht schon. Und da heißt es dann: Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Dieser Vers nimmt die Situation der Jünger auf, verbarrikadiert hinter ihrer Angst, voll banger Erwartung, was kommt. Sie mussten ja mit dem Schlimmsten rechnen. Die römischen Truppen waren auf der Suche. Sie glaubten, Jesus sei tot, und nun wollten sie auch die Jünger kassieren, damit diese Jesusbewegung stumm wird, aufhört, zum Schweigen kommt. Und dann tritt er ein. Die Ostergeschichten des Neuen Testaments sind Seelsorgegeschichten. Jede einzelne könnten wir jetzt durchgehen. Es geht immer um Jüngerseelsorge. An verängstigten Jüngern treibt der auferstandene Herr seine Seelsorge. Und sie sind transparent für uns heute. Jesus kommt mitten hinein. Der Freudenmeister und die Trauergeister müssen fliehen. Am Ende heißt es, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und die Angstgeister waren plötzlich weg. 5 Punkte. Erstens, Jesus kommt zu den Ängstlichen. Es ist der erste Tag der Woche. Und chronologische Angaben haben bei Johannes nie nur eine rein zeitliche Dimension, sondern immer auch eine theologische. Erster Tag der Woche. Was war am ersten Tag der Woche? Ja, natürlich, Jesus ist vom Tod auferstanden, aber er steht nicht am dritten, vierten, fünften, sechsten Tag auf. Er kann nur am ersten Tag auferstehen, denn der erste Tag, da sprach Gott, es werde Licht. Es ist die neue Schöpfung, es ist die neue Welt. Erster Tag der Woche. Und da sind sie zusammen. Und er ist auferstanden. Noch haben sie es nicht verstanden. Da gab es wohl Gerüchte, ja, von Frauen erzählt man, aber sicher ist sicher, wir verstecken uns lieber. Es ist bereits Ostern, aber für die Jünger ist es noch Karfreitag. Und die Ungewissheit ist groß. Draußen ist es schon dunkel. In den Herzen der Jünger auch. Gott aber hat Ostern gemacht. Und darauf stehen wir. Und das ist geschehen für uns. Es ist Ostern. Gott sei Dank, Jesus lebt. Das Angstthema scheint heute allgegenwärtig zu sein. Und nicht nur das. Man hat manchmal den Eindruck, die Angst wird richtig groß gemacht. Pass auf, dass du richtig isst. Pass auf, dass du dich richtig ernährst. Pass auf, pass auf, pass auf. In allen Ecken musst du vorsichtig sein, dass ja, du dir selber nicht schadest. Die Angst wird manchmal richtig groß gemacht. Da ist die Angst vor Krieg. Da ist die Angst vor Krebs. Da ist die Angst vor dem Klima. Und alle diese Ängste haben ja auch einen Anhaltspunkt. Die sind ja nicht ganz unberechtigt. Aber die Frage ist, was die Angst mit uns macht. Ob sie uns bestimmen darf, ob sie uns in den Griff bekommen darf. Wir können von Luther lernen. Als die Pest in Wittenberg wütete und bereits viele Menschen gestorben waren, dazu viele Pestkranke in seinem Haus, im Schwarzen Kloster, bei ihm evakuiert waren, sagten seine Freunde zu ihm, Martin, du musst Wittenberg verlassen, sonst trifft es dich auch noch. Luther antwortet, nicht die Pest ist das Problem, sondern die Angst vor der Pest. Und das ist das Problem. Die Angstgeister wollen sich unser bemächtigen. Die Angst ist da, gewiss. Aber sie darf uns nicht beherrschen. Es kommt immer auf die Blickrichtung an. Sie soll sich nicht einnisten in unserer Seele. Weil wir gehören doch nicht der Angst. Wir gehören doch dem, der lebt und größer ist als die Angst. Die Jünger fragen sich also, wie es weitergeht. Sie verschanzen sich, die Türen sind verschlossen. Verschlossene Türen haben immer auch was mit Furcht zu tun. Furcht vor Menschen, Furcht vor Zukunft. Auch die Trauer kann wie eine verschlossene Türe sein, und nichts dringt mehr ein, man kapselt sich so ab und ist ganz bei sich. Es hat auch ein gewisses Recht. Aber dann, wenn die Trauer mich völlig verschließt, wenn nur noch eine Schwere über dem Leben liegt, wenn die Seelenschwere verstummen lässt, manche kennen das, so eine Art von Traurigkeit, abgeschnitten sein vom Leben. Und es legt sich so etwas über mich. Da stirbt ein Mensch, da muss ich eine berufliche Hoffnung begraben, da muss ich eine gesundheitliche Genesung aufgeben. Und dann helfen keine billigen Sprüche, es wird schon wieder. Wie gehe ich um mit der Angst, wenn die Türen verschlossen sind, wenn ich eingesperrt bin? Und dann gibt es diese große, große Erfahrung. Man kann sie nicht machen, man kann es nicht einplanen, aber dass Jesus mitten in die Angst hineinkommt und sagt, ich bin da und ich verlasse dich jetzt nicht. Und viele von euch haben das schon erlebt und können das bezeugen. Wenn man Kinder hat, da erlebt man ja auch so manches, auch mit Angst. Unsere Christina, sie war vielleicht 2, 2,5, ich weiß es nicht mehr, da war sie schon 3, hatte eine Mittelohrentzündung, das kommt ja vor. Und was macht man, wenn Kinder eine Mittelohrentzündung haben? Man gibt Antibiotikum. Jetzt hatte sie aber nicht nur eine Mittelohrentzündung, sondern auch noch ein Magen-Darm-Leiden und sie konnte kein Antibiotikum behalten. Und sie konnte also gar nichts mehr essen, nichts mehr trinken, auch die ganzen Medikamente kamen immer wieder hoch. Und nach 4, 5 Tagen war das Mädle so lummelig, so schwach. Ein Häufchen bloß noch. Und sie wurde auch immer stiller, sie hat beinahe nicht mehr so richtig gesprochen und war so ganz für sich. Ich sitze mit meiner Frau in der Küche und plötzlich hören wir eine Stimme, hören wir etwas singen. Singt die kleine Christina. Ich kriege es jetzt nicht mehr genau mit der Melodie hin, müssen Sie mir verzeihen, aber den Inhalt weiß ich noch gut, was sie gesungen hat. Singt sie da in ihrem elenden Zustand, Gott, du bist ja bei mir, darum geht's mir gut. Das war eine Predigt. Gott, du bist, die war so elend, kam dann auch noch ins Krankenhaus ein paar Tage. Gott, du bist ja bei mir. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Das hat mir die kleine Christina gezeigt. Singen hilft gegen die Angst. Und es braucht die alten Choräle. Es braucht auch die neuen Lieder. Singen Sie, was Ihnen gefällt. Aber die Choräle braucht es auch. Choräle, wie eingangs zitiert, weicht ihr Trauergeister. Von Luther sagt man, dass er stundenlang gesungen hat, wenn er traurig war, setzte er sich ans Klavier und singt. Und dann sagen seine Freunde, er wurde immer lustiger, wenn er gesungen hat. Singen Sie gegen die Angst. Das Gotteslob überwindet Sie. Die Situation mag sich ja dadurch nicht ändern. Aber es ist eine Gegenwart da. Und um diese Gegenwart geht es, die größer ist. Gott, du bist ja bei mir. Also, wo Jesus eintritt, verändert sich nicht sofort die äußere Situation. Die Jünger bleiben ja in ihrem Versteck. Die Krankheit verfliegt nicht. Die bedrohlichen Lebensumstände hören nicht sofort auf. Aber er ist da. Und das ist so ein Segen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich weiß nicht, was Ihre Angsträume sind. Ihre Angsträume. Aber Sie sollen wissen, dass Jesus in jeden Angstraum hineinkommen kann. Und das macht einen großen Unterschied. Ich lese gern die Psalmen. Und Sie müssen mal die Psalmen genau studieren. Von 150 Psalmen sind 80 Klagepsalmen. Da wird sehr, sehr viel von Angst gesprochen. Unglaublich viel. Und in allermeisten Psalmen gibt es eine Bewegung. Aus der Angst hinaus, meistens heißt es am Ende dann, ich freue mich aber, dass du so gerne hilfst. Du bist meine Freude. Danke, dass du mich nicht verlassen hast, denn du bist ja bei mir. Ein Weg aus der Angst über das Gebet, über das Beten von Psalmen. Da wird die Angst nicht verschwiegen, sie wird aufgenommen. Aber dann passiert was, was man nicht erklären kann, was man nicht machen kann, dass plötzlich eine Gegenwart da ist. Eine Hand und ein Trost. Unser Gott kommt in die Angst und ist größer. Neulich habe ich ein Interview mit Hannelore Reuer gehört. Sie hat vor 6 Jahren ihren Ehemann bei einem Gleitschirmunfall verloren. Hans-Peter Reuer, vermutlich bekannt. Sie spricht von unendlich großer Trauer und Einsamkeit. Und sie sagt gleichzeitig, sie habe die Nähe von Jesus noch nie so in ihrem Leben erfahren, als in diesen Jahren. Da ist was dran. dass er seine Jüngerschar nicht alleine lässt. In keiner Situation, so hat er es versprochen und so macht es auch. Das Zweite, Jesus spricht zu den Ängstlichen. Es gehört zu den großen Geheimnissen der Seelsorge, dass das Wort, das durch den Bruder, die Schwester gesprochen ist, kräftiger ist als das Wort, das wir uns selber sagen. Das erleben wir bei der Beichte, bei der Vergebung etwa. Und Sie selber kennen das auch. Sie haben das schon 100-mal gehört. Jesus liebt dich. Gott ist da. Friede sei mit dir. Aber wenn es jemand dir direkt zusagt, auf den Kopf zu, vielleicht nach dem Abendmahl dir die Hand reicht und sagt, der Friede Gottes sei mit dir, das bewegt was in ihnen. Das Wort aus dem Munde des Bruders, der Schwester, ist kräftiger als das Wort in der eigenen Seele. Und deshalb brauchen wir das Wort, das von außen uns gesagt wird. Deshalb brauchen wir auch einander. Jesus tritt ein und sagt, Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Was sind Worte? Schall und Rauch? Nein, seine Worte sind gedeckt. Er ist gestorben, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat Frieden am Kreuz für uns erworben. Friede zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mitmensch. Er hat den Frieden Gottes für uns erworben. Er hält ihn in den Händen. Und nun schenkt er ihn und spricht ihn uns zu. Friede sei mit dir. Wir nennen das ein performatives Wort. Ein Wort, das tut, was es sagt und sagt, was es tut. Manchmal spürt man diesen Frieden. Manchmal spürt man ihn selbst bei Beerdigungen. Ich kann es auch nicht erklären. Aber da ist eine Kraft, da ist ein Friede, der nach oben zieht. Bei aller Traurigkeit ist eine Kraft, die nach oben zieht, die es fast heiter werden lässt bei Beerdigungen. Ich habe vorhin von 5 Enkeln gesprochen. Eines unserer Enkelkinder ist schon im Himmel, der Jakob. Im März haben wir ihn zu Grabe getragen. Er war nur 4 Monate alt. Aber es war so ein unvorstellbarer Segen, eine unvorstellbare Freude. Nee, nicht unvorstellbar, aber groß. Sie war groß. Sie war groß. Auf diesem ganzen Friedhof lag ein Friede und für viele Menschen hat sich der Himmel geöffnet. Und dann sagte sein großer Bruder zu mir, Opa, für den war das selbstverständlich, Opa, der Jakob ist jetzt im Himmel, dort bekommt er einen neuen Körper mit Flügeln dran. Und außerdem hat es dort so viel Lego. Der kann die ganze Zeit Lego spielen. Sowas kann kein Mensch machen. Dass ein Friede da ist in der Traurigkeit. Und das ist der Vorteil unseres Glaubens an Jesus. Das kann die Welt nicht schenken. Ich möchte Sie einladen, Jesus wirklich in ihr Leben aufzunehmen. Nur sagen, dir gehört mein Leben. Manche haben Angst, das zu tun. Oh, da muss ich verzichten, verzichten, verzichten. Im Gegenteil, sie werden nur gewinnen. Jesus macht Ängstliche froh, das ist mein dritter Punkt. Nun zeigt er ihnen die Hände. Und er zeigt ihnen auch die Seite. Sie spüren, da steht kein Geist vor ihnen, sondern es ist wirklich er selber. Seelsorge verlangt manchmal Zeichen, eine segnende Hand, einen Schluck Wasser, einen Schluck Wein, eine Hostie zur Vergewisserung. Seelsorge braucht manchmal die Umarmung, um einfach es auch körperlich zu spüren, zu merken, Gott hat mich lieb. Für Thomas wird das kurze Zeit später ganz wichtig werden. Und so zeigt er ihnen diese Zeichen seiner Kreuzigung. Will damit sagen, der Gekreuzigte und der Auferstandene ist dasselbe. Und er will sie vergewissern. Und dann kommt dieser schönste Vers für mich in diesem Abschnitt. Da heißt es, da wurden die Jünger froh, als sie ihn sahen. Da wurden die Jünger froh, als sie ihn sahen. Meiner Frau war ich jetzt gerade 7 Tage am Rennsteig zum Wandern. Meine Frau flott voraus, ich schwerfällig hinterher. Nach 170 Kilometern kommen wir dann zu unserem Ausgangspunkt zurück, die Gegend von Bobengrün. Dort ist auch jedes Jahr ein großes Pfingsttreffen. Und auf einem Hügel in Bobengrün steht ein riesiges, großes Kreuz. Es leuchtet in der Nacht. Und wir kamen so gegen Ende unserer Reise und ich sah natürlich das Kreuz und ich weiß, wusste auch, jetzt ist unsere Wanderung gleich zu Ende. Und ich wurde so froh, als ich dieses Kreuz sah. Da wurden die Jünger froh, als sie ihn sahen. Aber diese Aussage ist noch tiefer. Ich denke an die christlichen Märtyrer. In unserer Christengeschichte gibt es unzählige davon, bis heute. Sie haben gelitten, sie wurden isoliert, sie wurden eingesperrt, sie wurden gefoltert, sie wurden missbraucht, ertränkt und verbrannt. Und was muss es für diese Männer und Frauen ein Trost gewesen sein, dann Jesus zu sehen? Sie wurden froh, als sie ihn sahen. Wie eine Bestätigung für sie, dass sie nicht umsonst gelitten haben. Welcher Trost wird es sein für die vielen, die durch die Nacht der Krankheit und der Depression hindurch müssen? Oft unerklärlich. Am Ende werden sie ihn sehen. Trost. Noch sehen wir ihn im Glauben. Noch ist dieses Sehen angefochten. Aber dann werden wir uns freuen, tatsächlich mit unaussprechlicher Freude. Und unser Mund wird voll Lachens sein. Bei uns in der Gemeinde ist gerade ein alter Mann verstorben. Es war so ein Jesuszeuge und der hat immer gelacht. Herrlich, ich habe noch sein Lachen im Ohren. Morgen werden wir ihn dann beerdigen. Und ich stelle mir vor, wie er jetzt da oben ankommt und nur noch lacht und sich freut. Ganz laut. Es wird eine Freude sein. In dem Film Narnia, in dem Narnia-Film von C.S. Lewis gibt es eine berührende Szene. Der Löwe Aslan ist tot. Susan und Lucy sind tief traurig und wollen weg. Es ist kalt. Da hören sie ein Geräusch, eine Steinplatte zerbricht. Aslan lebt und steht nun in voller Größe vor ihnen. Die beiden Mädchen laufen auf ihn zu und sind unendlich froh und schmiegen sich an diesen Löwen und an sein kuscheliges Fell. Sie müssen den Film mal anschauen, diese Szene. Aslan steht für Jesus. Und die Trauer und die Angst ist verschwunden. Wir werden Jesus wieder sehen. Manche sagen, ach Herr Pfarrer, jetzt freut er sich, dass er seine Kinder wieder sieht und sei Tante und sei Ehefrau. Ich denke, das ist zu kurz gedacht. Ich glaube schon, dass wir die Verstorbenen wiedersehen. Aber es geht nicht einfach weiter wie hier auf Erden, dass wir im Familienkreis kuschelig beieinander sind. Die Freude im Himmel wird sein, Jesus zu sehen und nicht in erster Linie den Ehepartner. Den werden wir auch sehen. Aber die erste Freude wird Jesus sein und nicht unsere Verwandten, weil wir ihm alles zu verdanken haben. Viertens, Jesus sendet die Ängstlichen. Die Seelsorge von Jesus hätte jetzt eigentlich zu Ende sein können. Die Jünger waren froh, was will man mehr? Aber er ist eben noch nicht am Ende, er sendet sie. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mission ist keine Option unter vielen. Mission ist nichts, was wir unterlassen könnten. Mission ist nichts, was für die besonderen Frommen reserviert wäre. Jesus sendet uns auf die Felder menschlicher Not. Es hätte so schön sein können. Es ist Ostern. Er ist da, die Angst weicht. Wie schön ist die Gemeinschaft. Und dann sagt Jesus, öffne die Türen und geht raus zu denen, die mich brauchen. Ob sie erwarten oder ob sie euch nicht erwarten. Geht hin und redet mit zu ihnen, nehmt Anteil, betet mit ihnen, segnet sie, gebt ihnen das Evangelium. Und viele von euch sind unterwegs. Gott sei Dank. Vergessen wir diesen Auftrag in Heilbronn nicht. In dieser wunderbaren Stadt, dass wir zu den Menschen gehen. In meinem Studium hatte ich eine wunderbare Möglichkeit. Ich hatte bei Manfred Seitz in Erlangen ein Seelsorgeseminar besucht. Nach einem Einführungswochenende gab es einen Segnungsgottesdienst und dann hat er uns gesandt. Wir waren jung und unerfahren, nicht groß ausgebildet in Seelsorge, als 20, 23-Jähriger. Wir sind in die Herzklinik in Erlangen gegangen und sollten die Leute besuchen. Nicht in eigenem Namen, aber im Auftrag des Herrn, der Professor hatte uns gesandt. Wir sprachen mit den Leuten und beteten mit ihnen. War für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Der Herr sendet. Ich komme in seinem Namen. Noch etwas wird hier deutlich. Seelsorger und Missionar kann man nur sein, wenn man selber zuerst in der Seelsorge von Jesus steht. Man muss empfangen, was man gibt. Sie haben Frieden empfangen, jetzt können Sie den Frieden weitergeben. Sie haben seine Gegenwart erfahren in seinem Namen, in seinem Auftrag. Gehen Sie jetzt zu den Menschen. Seelsorge kann man nur üben, wenn man selber in der Seelsorge von Jesus steht. Und ich meine Seelsorge in der Seelsorge von Jesus stehen, das heißt in einer Beziehung zu ihm stehen und mit ihm alles besprechen, auch die ungeklärten Fragen. Und dann sendet er uns, damit wir hingehen in eine Welt, die frei werden soll und die froh werden soll. Mein letzter Punkt. Jesus begeistert die Ängstlichen. Und er lässt sie nicht einfach so gehen. Und als er das gesagt hat, sagt er, nehmt hin den Heiligen Geist. Und dann sagt er dazu, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Sündenvergebung und Heiliger Geist hängen ganz eng zusammen. Wo die Sünde aus meinem Herzen weicht, hat der Heilige Geist wieder Raum und zieht ein. Und geht hinten in diesem Auftrag und vergebt einander die Sünden. Und sprecht einander zu, dir sind sie vergeben im Namen von Jesus. Hier fallen Ostern und Pfingsten zusammen. Und wie er am Anfang den Menschen den göttlichen Odem in die Nase haucht, so werden sie jetzt mit dem Heiligen Geist begabt, dem Geist Gottes. Wir sind nicht mutlos. Wir sind nicht resigniert. Wir sind begabt und berufen und gesendet. Vergebung der Sünden. Vollmacht. Es ist eine Vollmacht, die nur die Christen haben. Eine Vollmacht, die es nur bei Jesus gibt. Sünden vergeben kann sonst keiner. Haben Sie schon mal einen Menschen erlebt, dem Sünden vergeben wurden? Haben Sie das schon mal erlebt oder selber, wenn Ihnen Lasten abgenommen wurden? Es gibt nichts Schöneres unter dem Himmel als diese Erfahrung. Und so hat Jesus ihnen die Last der Angst genommen und nun beauftragt er andere, seine Jünger, den Menschen ihre Lasten zu vergeben, ihre Sünden zu vergeben. Die Seelsorge von Jesus führt uns in die Freiheit, aus unseren engen Räumen der Angst hinaus, sodass er sprechen kann, auch heute und hier und jetzt und überall, wo Angst ist. Friede sei mit dir. Nehmen Sie dieses Wort für sich persönlich. Der Friede Gottes ist mit dir. Amen. Ich bete. Komm, wir stehen dazu auf. Wer kann und will? Jesus, danke für Ostern. Danke für die Lieder des Glaubens. Danke, dass du der Freudenmeister bist. Nimm du Raum ein in unseren Herzen und in den Situationen, die uns Angst machen. Danke, Jesus, dass du die Angst sprengst und dass du größer bist. Dir gehören wir, heute und immer. Amen.